Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region.
Herzlich willkommen beim Zeltschule-Podcast Lagerbericht, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir haben nämlich prominenten Besuch hier. Hannes Jennecke ist heute zu uns ins Büro gekommen, um uns zu unterstützen mit allen möglichen Sachen. Erstmal hat er seine Auktionsschuld quasi eingelöst. Er hat sich ja für uns versteigern lassen. Und heute hat der Ersteigerer mit Hannes bei uns Kaffee getrunken. Und er war auch bereit, mit uns noch einen kurzen Podcast zu machen. Und das freut uns natürlich ganz besonders. Vielen Dank, Hannes, und herzlich willkommen beim Zeltschule-Podcast.
Ja, danke, dass ich schon wieder hier sein darf.
Immer gerne. Wir haben uns ja vor, ich glaube, es ist schon 1,5 Jahre her, bei einer für dich ganz alltäglichen, für mich weniger alltäglichen Situation kennengelernt, nämlich bei der NDR Talkshow.
Ich glaube, schon länger her, 2,5 Jahre oder so.
Ja. Wirklich? So lange schon? Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Und damals hast du sofort angeboten, wenn du irgendwas brauchst, dann ruf an, ich unterstütze. Und das hast du auch tatsächlich jetzt schon ganz, ganz oft unter Beweis gestellt. Vielen, vielen Dank. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du gesagt hast, da helfe ich mit? Du bist ja jemand, der wahnsinnig engagiert ist und bei ganz vielen Sachen wirklich auch aktiv mithilft. Du musst ja wahrscheinlich auch auswählen, was du überhaupt machen kannst und was nicht, was zeitlich drin ist. Wie bist du auf die Idee gekommen, auch bei uns mitzuhelfen?
Ich mag einfache Konzepte. Deswegen bin ich seit Ewigkeiten Unterstützer der Christoffel-Blinden-Mission. Man sammelt Geld ein, man gibt dieses Geld Augenärzten und Augenkliniken und die machen blinde Menschen sehend, die aufgrund von Mangelernährung oder Krankheiten ihr Augenlicht verloren haben. Das fand ich bei dir auch so unfassbar pragmatisch und nachvollziehbar. Millionen von Menschen leben in Flüchtlingscamps und dort gibt es keine Schulen. Und Kinder müssen zur Schule, sonst haben die keine Perspektive. Und dein Konzept ist so einfach und so gewinnt. Und das hat mich einfach total überzeugt. Dein Auftritt in der Talkshow hat auch ganz viel mit deiner Person zu tun. Ich habe täglich Anfragen, irgendwelche Projekte zu unterstützen. Manche machen Sinn, manche verstehe ich nicht ganz, warum es die gibt. Manche sind mir auch zu spezialisiert. Und ich glaube, es gibt ja so Prioritäten auf der Welt. Ich glaube, zuallererst muss man mal dafür sorgen, dass Kinder irgendwie versorgt sind, gerade in Krisen- und Kriegsgebieten. Und das Zweite für mich ist halt die Umwelt. Ich glaube, das ist unser Nest. Das sollten wir etwas anders behandeln, als wir das gerade tun. Ich glaube, für die nachfolgende Generation wird es überhaupt nicht mehr lustig, was wir gerade veranstalten. Insofern sind meine beiden größten Bausperren sind halt, ich nenne es mal sozial-ökologische Themen. Und das ist einerseits der Umweltschutz und andererseits natürlich der Menschenschutz. Ich trenne das ungern, weil ich glaube tatsächlich, dass die größten Flüchtlingsbewegungen werden gar nicht durch Kriege ausgelöst werden, sondern durch den Klimawandel. Es gibt Berechnungen der UN, die kennst du wahrscheinlich besser als ich, dass im Moment etwa 30 bis 35 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs sind. Davon ist die Hälfte noch auf afrikanischem Kontinent. Die andere Hälfte wissen wir, wo die hingehen oder hinwollten. Mhm. Und das werden bis 2030, also in genau 9 Jahren, sind es 300 Millionen. Das verzehnfacht sich. Die Frage ist, wo sollen diese Menschen hin? Wir wissen, wo sie hinwollen, nämlich zu uns. Und wenn wir die Klimakrise nicht ganz schnell adressieren, kriegen wir eine Flüchtlingskrise, die im Vergleich zu 2015 ein echt gewaltiges Thema wird. Insofern, wir arbeiten, glaube ich, beide an der gleichen Front. Bei dir ist es natürlich eher ausgelöst durch einen grauenhaften Krieg, den Herr Assad zusammen mit seinem Kumpel Wladimir Putin führt, einen Vernichtungskrieg gegen das syrische Volk. Und mein Hauptbaustelle ist der Krieg, den wir in die Umwelt führen. Und die Plünderung unseres Planeten und die Zerstörung der letzten Habitats, die wir eigentlich schützen sollten. Also ich glaube, das geht einfach auch gut Hand in Hand, was wir beide so treiben.
Ja, und vor allem sind tatsächlich im Libanon ist beides ein Riesenproblem. Also wenn man einen Libanesen auf der Straße fragt, was sind die größten Probleme im Land, dann sagt er Flüchtlinge, Müll und Korruption. Und ich glaube, dass sich in den letzten Jahrzehnten das, was als erstes genannt wird, immer mal wieder geändert hat. Aber das sind immer die drei Antworten. Und die Korruption ist natürlich schon immer ein Problem gewesen, weil der Libanon ja praktisch dieses Warlord-System immer noch hat, dass einige sehr reiche, sehr mächtige Menschen wahnsinnig viel zu sagen haben im Libanon. Und die Flüchtlinge waren früher die Palästinenser, jetzt sind es die Syrer, die das Problem darstellen. Aber der Müll ist natürlich eine Konstante, die immer geblieben ist dort. Und es gibt nach wie vor kein wirklich effektives oder auch nur halbwegs effektives Netzwerk, keine Institution, die den Müll im Libanon effektiv einsammeln kann, ganz zu schweigen von Recyceln. Also wir sind auch schon im Flieger nach Beirut unterwegs gewesen und haben noch im Flieger Atemschutzmasken verteilt bekommen, lange vor Corona, weil sich in den Straßen von Beirut der Müll Meter hoch gestapelt hat und es so gestunken hat, dass man kaum Luft bekommen hat, wenn man dort unterwegs war.
Ja, aber das ist ja ganz ehrlich auch ein Problem der westlichen Konsumgüterkonzerne.
Natürlich auch.
Weil wenn Nestle und Procter & Gamble, wie sie alle heißt, und Henkel und Coca-Cola und McDonald's, wenn die exportieren, dann tun sie ja so, als gäbe es in den Ankunftsländern Recycling-Systeme oder zirkulare Systeme.
Genau.
Die wissen ganz genau, dass es in Afrika, in Nordafrika, in Asien zum Teil überhaupt keine Recyclingmöglichkeiten gibt. Das heißt, das ist ja unsere Schuld, dass wir diese Länder zumüllen. Und darüber wird ja nie was gesagt. Auch bei uns wird ja immer so getan, dass recyceln wir alles. Erstens wird auch aus der EU heraus, auch aus Deutschland heraus, unfassbar viel Müll illegal exportiert. Mhm. Also wenn man tatsächlich mal in Asien ins Wasser geht und fischt den Plastikmüll raus, findet man sehr viel mit französischem und mit deutschem Aufdruck. Und man sich fragt, wie kommt ein deutsches Produkt bitte in die Asia, ins südchinesische Meer. Das ist eine. Und das andere ist, dass wir ja auch unseren Müll einfach, wir haben wenigstens Verbrennungsanlagen. Wir verbrennen 50% unseres Plastikmülls, was völlig wahnsinnig ist. Ein Rohölprodukt, ein Rohstoff, der natürlich im Kreislauf bewirtschaftet werden könnte und auch sollte. Und wir verbrennen das alles. Also wir sind ja nicht so viel besser. Wir haben nur bessere Infrastruktur, um den Quatsch verschwinden zu lassen. Aber die Müllpest ist ein weltweites Problem. Nicht nur in Afrika, Nordafrika, im arabischen Raum. Das ist ja bei uns auch ein Riesenproblem. In jedem Teelöffel Erde findest du Mikroplastik. In jeder Bioforelle in Deutschland gezüchtet findest du Mikroplastik. Du findest in jedem Stuhlgang eines jeden Bundesdeutschen, Österreicher, Schweiz, Mikroplastik. Das Zeug ist überall. Und die Politik macht bis heute nichts dagegen.
Die Verbrennungsanlagen im Libanon sehen so aus, dass es neben jeder Straße einen ungefähr halben Meter tiefen Graben gibt. Und in diesen Graben wird alles entsorgt, teilweise auch aus dem fahrenden Auto raus, was man eben zu entsorgen hat. Und wenn dieser Graben voll ist, dann wird er angezündet.
Das ist ehrlich gesagt in Griechenland in vielen Städten nicht anders. Ja. Das ist in Ägypten nicht anders. Das ist leider im größten Teil der Welt nicht anders. Weil wir leben nun mal in einer echt goldenen Blase. Wir mögen meckern, so viel wir wollen. Aber Europa, USA, Kanada, Neuseeland, das ist der goldene Westen. Wir meckern auf höchstem Niveau und haben halt, wir wissen echt nicht, wie gut es uns geht. Wir haben halt keine offenen Müllverbrennungsanlagen. Ja. Bei uns geht das schön in ein Fernwärmeheizkraftwerk und über das verbrannt und zu Wärme umgemodelt. Das ist zwar jetzt auch nicht ideal, aber es ist sicherlich besser, als es offen abzufackeln, wie es im arabischen Raum passiert, in Afrika und in Griechenland und so. Also, mir ist total klar, dass wir dieser Verantwortung, die unser Wohlstand mit sich bringt, nicht genug nachkommen. Also, wir müssen ja diese Länder dringendst hochpäppeln. Dann hätten wir keine Flüchtlingskrise, hätten wir kein Müllproblem. Wir können ja auch mal unser Recycling-Know-how exportieren. Man könnte ja aus Rohstoff, man könnte ja mal so bepreisen, via CO2-Bepreisung, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, das Zeug wegzuschmeißen. Wenn das mal einen Wert bekäme, würde kein Mensch Plastik wegschmeißen.
Richtig.
Ich sag mal, die saubersten Strände der Welt sind nachweislich in Kalifornien. Warum ist das so? Weil du alles zum Recycling-Center bringst, also du kriegst für alles Geld. Jetzt kann man in Frage stellen, ob man in einer Schattenwirtschaft hochzieht, wie unter amerikanischen Obdachlosen, die davon leben, morgens um 4 loszuziehen mit ihrem Einkaufswagen und überall den Müll. Aber das führt dazu, dass nichts mehr weggeschmissen wird. Es wird alles wiederverwertet. Also da gäbe es ja ganz einfache Lösungen. Bepfandung, CO2-Bepreisung. Da versagen wir einfach. Wir haben auch einfach keine Lust zu teilen.
Ja, das erlebe ich auch mal wieder. Und das ist ja tatsächlich auch die Absurdität dieser ganzen Flüchtlingssituation meiner Meinung nach, weil wir einerseits eben nicht teilen wollen in dem Sinn, dass wir sie hierher kommen lassen. Wir streiten uns ja mittlerweile um jedes Boot mit 12 Flüchtlingen drauf, tagelang, wo es denn dann schließlich anlegen darf. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch nicht bereit, irgendetwas zu unternehmen, was den Menschen ermöglicht, in ihrer Region menschenwürdig zu leben. Sei es jetzt, dass wir in dieser Region Schulen bauen, oder sei es, dass wir in dieser Region Infrastruktur schaffen, damit die Leute nicht im Müll ertrinken. Wir wollen das, was wir können und wissen, nicht in diese Region bringen, wollen aber gleichzeitig die Leute auch nicht aufnehmen, die ohne dieses Wissen und ohne diese Infrastruktur in ihren Ländern nicht mehr leben können.
Andererseits haben wir im Jahr 2021 einen Rekord an Spendierfreudigkeit. Noch nie haben Deutsche so viel gespendet wie dieses Jahr. Es ist ja nicht so, dass wir grundsätzlich kaltherzige, böse Menschen sind. Wir sind unfassbar dumm und kurzsichtig.
Die Einzelnen sind wahnsinnig großzügig, auf jeden Fall. Das erleben wir immer wieder. Also aber auf politischer Ebene sind die Entscheidungen manchmal wirklich nicht nachvollziehbar.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar, weil es geht ja um die Wiederwahl. Du machst ja alles, natürlich. Also als CDU die letzten 16 Jahre tust du ja alles, um einfach wiedergewählt zu werden. Ich bin jetzt gespannt, ob die neue Regierung was anders macht. Aber die Kurzsichtigkeit ist natürlich unfassbar dumm, weil gerade wenn es um die Flüchtlingskrise geht oder die Klimakrise, alles, was wir jetzt nicht tun und nicht investieren in Sicherheit vor Ort, Perspektive vor Ort, Arbeitsmarkt vor Ort oder in Klimaschutz vor Ort, fliegt uns irgendwann komplett um die Ohren. Und ich glaube, alle Bewohner, die in Ahrweiler, also im Ahrtal, an der Erft leben, haben dies ja zum ersten Mal mitbekommen, dass der Klimawandel kein Problem ist irgendwo im Südpazifik, wo Inseln absaufen. Oder in der Subsahara-Zone, wo es nicht mehr regnet. Das Thema ist längst bei uns angekommen. Wir verdrängen es halt sehr schnell wieder, aber wir müssen dringend investieren in genau die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, damit die keinen Grund mehr haben zu fliehen. Und wir müssen investieren in den Klimaschutz. Weil das geht auch Hand in Hand. Warum verlässt ein Bauer in der Subsahara-Zone seinen Acker? Weil er keinen Regen hat und keine Ernte einfährt. Würde der dort Ernte einfahren, hätte überhaupt keinen Grund zu gehen. Würde nicht so schön, ich sag mal Nestle zum Beispiel, kauft am liebsten sein Kakao natürlich zum billigstmöglichen Preis. Wozu führt das? Dass auf einer Kakaofarm an der Elfenbeinküste Kinder arbeiten, weil der Kakaobauer kann sich den erwachsenen Erntearbeiter nicht mehr leisten. Weil Nestle so auf die Preise drückt oder Cargill oder wer immer das ist oder Lindt, das sind ja alles die gleichen Läden. Jetzt arbeiten also auf diesen Farmen nur noch Kinder, die gehen also anstatt in die Schule zu gehen auf die Farm. Jetzt macht diese Farm irgendwann pleite, wegen der Missernte, weil warum auch immer, wegen Nahrungsmittelspekulation. Was macht dieses Kind, was nie auf der Schule war? Besteigt das nächste Schlauchboot nach Europa, weil es keine Perspektive hat da unten. Das ist ja alles von uns gemachtes Problem. Und das verstehe ich nicht, dass die Politik und auch die Industrie das nicht einfach mal kapieren. Dass wenn wir die Flüchtlingskrise wirklich adressieren wollen, müssen wir den Leuten Bedingungen schaffen da unten, dass die bleiben können. Und Afrika nicht immer noch als so eine Plünderungsstätte betrachten. Weil Afrika für uns ist toll für billige Baumwolle, billige Rohstoffe, Coltan, Tantalit, billige Erze, billiges Holz. Das ist ja eine Plünderungsstätte, wie zur schlimmsten Kolonialzeit. Es hat ja nichts verändert seit der Kolonialzeit. Und das muss sich ändern, weil solange wir diese Kontinente ausplündern, werden die Leute auf die Flucht gehen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie bei uns an der Pforte stehen und sagen, dürfen wir auch mal ein bisschen was von eurem Kuchen abhaben? Ist doch total logisch. Und zurückzahlen wäre eben dort in Infrastruktur, in Bildung zu investieren, in eine nachhaltige Agrarindustrie. Das wäre eigentlich machbar, finanzierbar und vor allem wäre es klug.
Allerdings wäre es das. Vor allem müsste endlich diese Regel geändert werden, dass hier öffentlich beantragte Gelder auch in dem Land, für das sie beantragt werden, in Zusammenarbeit mit der Regierung ausgegeben werden müssen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir uns überhaupt nicht mehr um öffentliche Gelder bemühen. Denn wir würden sie dann tatsächlich, wenn wir hier vom BMZ in Deutschland Geld bekämen, müssten wir sie nachweislich in Zusammenarbeit mit der libanesischen Regierung ausgeben.
Das wäre die Hisbollah nebenbei, richtig?
Genau.
Ja, super, also super Idee.
Da würde ich natürlich sehr, sehr viel hängen bleiben, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, und dann nicht dort ankommen, wo wir wollen.
Nein, das ist ja geradezu brillant. Dann geben wir doch direkt unsere Entwicklungshilfe in die Hände von Terrororganisationen und sagen, baut euer Land
auf. Das tun wir quasi.
Das können wir mit dem Taliban ja gleich auch noch machen.
Ja,
nein, das finde ich ein großartiges Konzept. Wer hat sich das bitte ausgedacht?
Ich weiß es nicht, aber es ist leider so. Und
das klingt so, als hätte Olli Welke das in der Heute-Show
irgendwie. Dass dort das BMZ auch wirklich anfängt, in private und unabhängige Organisationen in diesen Ländern zu investieren, anstatt das immer über den Umweg, über den offiziellen Umweg der dortigen Regierung zu machen.
Dazu, ich bin jetzt wirklich sehr viel durch Afrika und Asien gereist die letzten 40 Jahre. Und ich glaube, diese Art der Entwicklungshilfe befeuert geradezu die Korruption.
Ja, natürlich.
Weil Politik ist nun mal weitestgehend korrupt. In Afrika, Asien oft auf einem sehr einfachen, durchschaubaren Niveau. Bei uns halt auf einem Niveau des Lobbyismus und der Aufsichtsräte.
Genau.
Und das halte ich für die dümmste Art, Entwicklungshilfe zu betreiben. Und meine Erfahrung auch mit Umweltorganisationen ist, dass je kleiner, regionaler, lokaler die arbeiten, desto effektiver sind die. Und die haben nun mal gar nichts zu tun mit ihren Regierungen. Im Gegenteil. Jetzt nehmen wir ein Beispiel wie Costa Rica. Costa Rica hat die wahrscheinlich besten Umweltgesetze der Welt. Die sind uns wirklich um Jahrzehnte voraus. Das erste Land der Erde, das CO2-neutral ist. Trotzdem kommen dann die Chinesen und sagen, liebe kostarikanische Regierung, ihr braucht ein neues Hafenpier in Punta Arenas. Das zahlen wir euch und dafür kriegen wir Fischereirechte oder ein Fischkontor. Dann sagt natürlich die Regierung, gut, wir brauchen einen neuen Hafen. Und wir, okay, dann machen wir diesen Kuhhandel mit den Fischrechten. Aber das ist ja die erste Form der Korruption. Weil sobald die Chinesen dann drin sind und diese Hafenanlage gebaut haben, plündern die natürlich alles, was sie aus dem Meer wollen können, für den asiatischen Fischmarkt und für den Appetit auf Haiflossensuppe. Und da haben wir halt Gruppen entdeckt, die sagen, okay, da gehen die Mangroven drauf, das Leer wird komplett leer gefischt, die Chinesen sind nicht zu kontrollieren. Du musst diese kleinen lokalen Leute unterstützen und nicht die Regierung. Die Regierung ist immer irgendwie käuflich, die will ja auch was tun für ihre Bevölkerung. Wenn du in Punta Arenas wohnst und hast da seit Jahrzehnten einen kaputten Hafen, ist natürlich die Idee oder die Versuchung zu sagen, dann lass die Chinesen mal einen neuen Hafen bauen. Irrsinnig groß, aber die Chinesen machen nichts ohne Gegengeschäft. Und deswegen geht die Umwelt weltweit vor die Hunde und deswegen gehen Arbeitsplätze. Die Chinesen bauen überall die Straßen. Aber das sind ja nicht kenianische Straßenarbeiter, die dort die Straße bauen. Oder Costa Rica. Da werden Chinesen rübergeflogen. Das sind oft Leichtkriminelle, die kriegen die Wahl, möchtest du lieber im Knast sitzen in China oder müsstest du Straßen bauen in Afrika? Natürlich wollen die lieber Straßen bauen in Afrika. Das heißt, das Land selber hat ja nichts davon. Die profitieren nicht in den Arbeitsplätzen, nicht bei den Gehältern, nicht bei den Steuereinnahmen. Und China erkauft sich so Zugang zu diesen ganzen Märkten. Also ich bin ganz schwer dagegen, Regierung direkt zu unterstützen. Das halte ich für einen kapitalen Fehler.
Traust du unserer neuen Regierung eine Wende in der Klima- und Entwicklungshilfepolitik zu?
Also nach 16 Jahren Stillstand kann es nur besser werden. Wirklich nichts gegen Angela Merkel, aber wir hatten jetzt 16 Jahre einen fatalen Stillstand. Ich finde, in der Flüchtlingskrise hat sich Merkel sehr korrekt verhalten, sehr christlich verhalten, fand ich toll.
Und aber dennoch ist es das, wofür sie am meisten kritisiert wurde.
Von wem? Von der AfD und von den Rechten. Ja, also da muss man schon auseinanderhalten. Ich kenne ganz viele Leute, die Angela Merkel, die nie Merkel gewählt haben, aber in der Flüchtlingskrise, das hat sie sich wirklich toll verhalten. So. Es kann nur besser werden. Wir haben eine katastrophale Agrarindustrie gehabt, wir hatten eine katastrophale Bildungspolitik, eine nicht existente Verkehrspolitik. Also es hat ja nichts mehr funktioniert. Auf den Straßen nicht, Dauerbaustein, wo du hinguckst, kein Tempolimit, CO2-Ausstoß steigt im Privatverkehr, die Bahn funktioniert nicht mehr, die Flieger, es hat ja gar nichts mehr funktioniert. Also dass Herr Scheuer weg ist, müsste man feiern. Dass Frau Klöckner weg ist, müsste man feiern. Dass ein Herr Altmaier weg ist, der eine absolute Lobby-Marionette war, muss man feiern. Es kann ehrlich gesagt nur besser werden. Und ich finde, wir sollten auch dieser Regierung jetzt erstmal ein paar Vorschusslorbeeren geben und die mal machen lassen, bevor wir schon wieder kritisch drüber herziehen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die Art, wie Sie den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, sehr ermutigend,
hoffnungsvoll.
Das haben sie effizient, leise, schnell, diskret und produktiv getan. Es haben sich drei Parteien zusammengerauft, die nicht unbedingt am gleichen Strang ziehen. Mhm. Ich bin jetzt erstmal guter Hoffnung, lass mich das so formulieren.
Je weniger wir uns auf unsere Regierung verlassen können oder je weniger wir damit einverstanden sind, was unsere Regierung in einzelnen Spektren des Weltgeschehens für Entscheidungen trifft, desto mehr wird natürlich eigenes Engagement und ehrenamtliches Engagement. Nun bist du ja eigentlich seit Jahrzehnten aktiv, vor allem, wie du schon gesagt hast, auf dem Sektor Umweltschutz. Was glaubst du, wie würdest du Leute ermutigen, die immer noch damit hadern, ob sie sich irgendwo privat engagieren? Die sagen, nee, jetzt habe ich keine Zeit, keine Lust, mit was bringt denn das? Das kostet mich doch nur was. Ich finde es ungeheuer befriedigend, das Gefühl zu haben, etwas zu tun, was unsere Situation und die Situation von kommenden Generationen verbessert. Wie würdest du Leute ermutigen dazu, sich zu engagieren?
Ich würde erstmal an einen ganz primitiven Egoismus appellieren. Sich zu engagieren macht einfach zufriedener, macht glücklicher. Da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. Es gibt eine großartige Studie aus dem frühen, also ich glaube 2012, 2013 von Johns Hopkins, einer berühmten Universität, Krankenhaus in den USA. Die haben zwei Dinge untersucht. Die Krankenstatistiken und Sterbestatistiken von Leuten, die sich sozial engagieren und die das nicht tun. Interessanterweise kam raus, 70% weniger Herzerkrankungen bei den sozial Aktiven und Engagierten und 7 Jahre mehr Lebenserwartung.
Im Ernst?
Mhm. Also der Dalai Lama zitiert diese Studien sehr gerne. Also man ist der zufriedenere Mensch, wenn man nicht den ganzen Tag ich denkt. Die zweite Studie, die ich total fasziniert fand, ich glaube, die kam von der BU, also Boston University, also irgendeiner Ostküsten-Universität, die haben Leute untersucht, die hauptsächlich das Wort we, us, also wir, uns, also die eher kollektiv denken und reden und die immer sonst me, myself and I benutzen, also die Ich-Vokabel. Mhm. Und da kam fast exakt das gleiche Ergebnis raus. Sehr viel höhere Lebenserwartung bei den we, us-Denkern. Und die Theorie der Psychologen ist, dass wenn Leute, die eher kollektiv denken, in eine Krise geraten oder ein Problem adressieren müssen, wird das sofort diversifiziert. Wie können wir als Familie, wir als Verein, wir als Freunde, wir als Paar damit umgehen? Der Ich-Mensch sieht diese Krise auf sich zutoben und ist paralysiert, weil das ist halt so ein ganz schmaler Tunnel, dieses Ich-Ich-Ding. Das ist vielleicht total faszinierend. Genau dasselbe, viel niedriger Herzerkrankungsraten bei den Wir-Denkern, längere Lebenserwartung. Also man geht abends zufrieden ins Bett, man schläft besser, man hat mehr Spaß im Leben. Wenn ich mich den ganzen Tag um mich selber kreisen würde, um meinen eigenen Konsum, mein eigenes Wohlergehen, meine eigene Gesundheit, ich würde mich zu Tode langweilen. Ich finde es unfassbar spannend, was wir da machen. Was du machst dein Ding, ich mache mein Ding. Ich habe die spannendsten Menschen kennengelernt durch mein Engagement. Das fängt bei Jane Goodall an, die jeder kennt, unsere Schimpansenforscherin. Das geht bis zu ganz kleinen, völlig unbekannten Regenwaldschützern in Borneo weiter, die ihr Leben riskieren, um die letzten Regenwälder zu schützen. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Das kannst du aber auch jedem Verein in Deutschland. Also meine Mutter hat schon Asylantenkinder bei den Hausaufgaben betreut. Dadurch haben wir unfassbar tolle Familien kennengelernt. Mein Vater war eine Anlaufstelle für osteuropäische Wissenschaftler, die in den Westen geflüchtet sind, weil sie halt hier besser forschen konnten. Der hat die erstmal aufgenommen und dann dafür gesorgt, dass sie Papiere kriegen und ihre und Jobs bekamen in den Universitäten und Laboren und so. Meine Eltern waren echt zufriedene Menschen. Die sind auch beide sehr, sehr alt geworden. Und das war ein tolles Beispiel. Ich habe auch das Glück gehabt, mit solchen Eltern aufzuwachsen. Mhm.
Also ihr habt es gehört, Engagement hilft nicht nur anderen, sondern ist auch für euch selbst gesund. Und bei der Zeltschule ist Engagement im Moment wahnsinnig einfach. Ihr könnt nämlich einfach auf www.zeltschule.org gehen und euch dort unseren Online-Shop ansehen. Jetzt vor Weihnachten bitte unbedingt was Sinnvolles schenken. Nicht irgendetwas, was im Müll landet oder im Regal verstaubt, sondern etwas, womit man etwas Gutes tun kann, damit nicht nur der Beschenkte etwas davon hat. Und wenn ihr das jetzt in den kommenden Tagen macht, dann liegt da eine kleine Überraschung von Hannes mit drin. Der hat nämlich heute schon beim Verpacken geholfen und wird auch noch ein bisschen länger beim Verpacken helfen und legt euch etwas mit rein. Und ich bedanke mich ganz doll bei dir, Hannes, dass du da warst heute, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so zu unterstützen. Und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder und wir freuen uns immer total, wenn du da bist.
Vielen, ich komme jederzeit gerne. Ich finde es toll, hier zu sein. Euer Kaffee schmeckt lecker. Ich kriege jedes Mal unfassbar leckeren Süßkram. Ich finde es einfach großartig, was ihr macht. Ich kann nur echt ganz viel Erfolg, großzügige Spender wünschen und weiter so. Echt toll. Ich bewundere das total.
Vielen, vielen Dank. Bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.